Hallo Freunde des gepflegten Strukturvertriebs.
Herzlich willkommen zum Podcast vom Strukturvertrieb zum Maklerstatus.
Dem Podcast, in dem ihr alles über Strukturvertrieb und Maklerschaft erfahrt, was euch innerhalb der Strukturvertriebe niemand erzählt.
Von und mit Versicherungsmakler Ruslan Korzhuk.
Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde des gepflegten Strukturvertriebs und natürlich sehr geschätzte Makler. Leute, es wird wieder mal Zeit für eine richtige Kracher-Episode. Und ihr wisst ja, wir holen hier super, super gerne Leute raus, die einfach aus Erfahrung berichten und nicht aus der Theorie. Und Erfahrung bedeutet, dass man etwas erfahren hat, dass man gewisse Dinge durchlaufen hat, dass man gewisse Dinge erlebt hat. Und unser heutiger Podcast-Gast, der hat sehr, sehr viele Dinge im Strukturvertrieb erlebt. Er ist persönlich, finanziell sehr tief gefallen und wieder hoch aufgestiegen. Er hat alle Facetten des Strukturvertriebs gesehen und letztlich auch erkannt, was der bessere Weg für ihn ist. Und er hat sich glücklicherweise dazu bereit erklärt, seine Story hier mit uns zu teilen. Deswegen ein herzlicher Applaus. Willkommen, Simon Schöffel.
Ruslan, ich danke dir vielmals für diese grandiose Einführung. Ich habe dir ja schon im Vorgespräch kurz erläutert, ich habe dein Podcast bestimmt letztes Jahr und dieses Jahr bei Spotify sicherlich immer auf Platz 1 und dementsprechend ist es eine umso größere Freude, heute hier mit dir zu sitzen.
Mega. Simon, lass uns am besten nicht lang schnacken, stell dich mal kurz vor. Alle, die hier zuhören, die dich noch nicht kennen, was müssen sie über den Simon wissen?
Was muss man über mich wissen? Aktuell noch 23 Jahre jung mit großen Ambitionen, die im Endeffekt in 46.000 Euro Schulden geendet sind mit Strukturvertrieb und allen weiteren Facetten, wo wir sicherlich heute drauf eingehen werden. Ich lebe aktuell eigentlich meinen Traum. Natürlich, nach oben ist immer Luft. Aber das, glaube ich, ist ganz kurz gesagt, was ist Simon Schöffel und wer ist Simon Schöffel?
Das lässt auf jeden Fall sehr viel Raum für Interpretation offen. Also 46.000 Euro Schulden, das muss man auch erstmal irgendwie hinkriegen. Also Respekt dafür erstmal. Nee, aber jetzt mal unter uns, bevor wir auf diese ganzen Sachen eingehen, bist ja jetzt noch relativ jung, 23 Jahre, du bist ja wahrscheinlich noch nicht allzu lange her, da hast du deine Schule gemacht, dein Abitur wahrscheinlich abgeschlossen. Was hat dich dazu geritten, den Strukturvertrieb anzufangen?
Was mich dazu geritten hat, ist, dass ich in meiner Einschulung schon gesagt habe, am ersten Schultag, Mama, Papa, ich möchte vermögend werden. Oder damals habe ich reich gesagt, heute würde ich vermögend sagen. Und ich muss ganz stolz sagen, ich habe kein Abitur, ich habe nur einen Realschulabschluss, habe eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker gemacht und mich aber damit, ja, sei es schon vor 18, selbstständig versucht zu machen. Erst im Energieberatungsvertrieb mit Strom- und Gasverträgen. Und dann kam die Führungskraft auf mich zu und meinte, Simon, ich habe da was, ich darf dich drüber reden, komm mal mit. Und dann saß ich im Orange-Strukturvertrieb und habe da ein Trading-Seminar besucht.
Ja, also ich glaube, wir dürfen offen ansprechen, wo du herkommst. Tekes,
ne? Selbstverständlich, genau.
Ja, das ist mit der wichtigste Punkt. Und als die Führungskraft auf dich zukam, ich weiß nicht, wie war das bei dir? Bei uns hieß das damals immer so, bist du offen für eine Karrierechance.
Ja, also ich wusste, dass ich offen für eine Karrierechance bin, weil ich war ja schon bei ihm untergeordnet im Energievertrieb. Das heißt, er wusste, Simon ist hungrig und für alles offen, was irgendwie anhält, für den Kunden einen Mehrwert hat. Und das habe ich erstmal auch gesehen.
Okay. Und dann Trainee-Seminar. Was hat dich da so umgehauen?
Generell, der Mehrwert für den Kunden war unglaublich. Ich habe gedacht, Leute haben wenig Ahnung von Finanzen, die können vielleicht Geld sparen, sie können sich Vermögen aufbauen. Das war ja das Ziel, was ich selber für mich hatte. Und wenn ich jetzt dabei Leuten helfen kann und dann auch damit meine eigenen Ziele verwirklichen kann, das war für mich ein No-Brainer. Das habe ich gemacht. Warum sollte ich es denn auch nicht machen?
Das habe ich mir damals auch gedacht, ne? Zu meiner Zeit, also als ich noch im Strukturvertrieb war, die ganzen Trainee-Seminare, die waren so voller, wie soll ich sagen, so voller Future-Pacing, so voller Hoffnung. Und wenn du die und die Ziele erreichst, dann verdienst du so und so viel Geld. Wie ist das bei dir abgelaufen? Erzähl mal von deinem ersten Trainee-Seminar.
Definitiv, es wurden direkt große Ambitionen bei vor allem jungen Leuten aus meiner Erfahrung gesetzt, dass man in Gedanken schon fast überdimensional denkt und fast überheblich werden könnte, wenn man die falschen Einstellungen und Werte hat. Aber das war, da wurde klar bei mir auch drauf gegangen. Die wussten, dass ich sehr hungrig bin. Und das wurde natürlich dann auch sehr angesprochen, diese Ader in mir.
Musstest du auch so eine ALC-Analyse machen?
Ja, die musste ich machen. Das kann man vielleicht vermuten, aber gelb-rot. Ja. Falls der eine oder andere interessiert.
Ich hätte jetzt blau-grün gesagt.
Auf jeden Fall, komplett.
Ja, komplett, nein. Also bei uns war das damals so, diese AEC-Analysen, alles, was wir da gemacht haben, das wurde tatsächlich mehr oder weniger als Köder benutzt. Also Leute wurden so, hey, möchtest du mal eine Persönlichkeitsanalyse machen? Und dann die Persönlichkeitsanalyse, boah, guck mal, du passt perfekt zu uns ins Team, ne? So die ganzen Geschichten. Und bei uns im Büro gab es so einen Running Gag. Irgendwann mal hat irgendjemand einen Vortrag über AEC gehalten oder damals hieß es, glaube ich, noch, weißt du noch, wie es hieß, bevor es AEC hieß?
Nee, AEC, das weiß ich nur.
Nee, bei uns, das hatte noch früher einen anderen Namen, aber da sieht man schon, wie lange es ist, dass ich im Struktur überhaupt. Jedenfalls hat jemand so einen AEC-Vortrag gemacht und dann hieß es, ja, wer Führungskraft sein will, wer starker Leader sein will, wer Unternehmer sein will, der braucht auf jeden Fall die Ausprägung Rot-Gelb. So. Nach diesem Vortrag, alle AEC-Analysen, die im Büro gemacht wurden, kamen plötzlich Rot-Gelb raus. Und alles, was anders gesagt wird, nee, das stimmt nicht. Nee, eigentlich bin ich Rot-Gelb oder Gelb-Rot oder so, ne? So. Persönliche Meinung, wie viel Wert legst du auf so eine Einschätzung?
Tatsächlich gar nicht. Also ich bin zwar jemand, der diese Werte erfüllt hätte, sicherlich im Strukturtraining oder hat sie erfüllt, aber ich habe auch heute, ich denke, das kann man vorwegnehmen, gute Partner, die absolut nicht in diese AEC-Analyse reingepasst hätten und die sind erfolgreicher als viele Leute, die wahrscheinlich rot-gelb werden.
Ja, also ich denke auch, dass das eher so ein Schubladendenken, in dem man versucht, die Leute irgendwo unterzupacken, aber ob das dann wirklich funktioniert oder nicht, weiß ich nicht. Ne? Kann man sicherlich als Indikator nehmen. Aber naja, kommen wir mal zurück zu deinem Trainee-Seminar. Also du hattest auf jeden Fall die Perspektive bekommen, dass du viel erreichen kannst, dass du mit Kundenmehrwerten gutes Geld verdienen kannst. Wie hat sich deine Karriere im Strukturvertrieb entwickelt? Wolltest du Teamaufbauer werden oder Sally? Warte, lass mich raten, wahrscheinlich Teamaufbauer.
Selbstverständlich Teamaufbau. Man war ja gefangen in der Illusion des passiven Einkommens irgendwann. Und genau, mein Start war sehr, sehr gut. Also ich habe bei meinen zwei Führungskräften da auch doch das eine oder andere zu verdanken. Und auf jeden Fall haben wir da, glaube ich, im ersten Monat direkt Beförderung vorgemacht. Im zweiten dann, ja, eigentlich das Volumen schon für die nächste, aber da hatte ich dann noch keine Prüfung. Und also wir haben da wirklich eine Schnellstarter-Karriere hingelegt. Und das war auf jeden Fall sehr gut, hat sehr viel Spaß gemacht. Und dann ging es irgendwann noch wieder bergab, weil alle Kontakte halt weg waren.
Ja, wie weit bist du bei TX gekommen?
Ich bin Seniorberater Plus geworden. Ich war eigentlich kurz vor Teamleiter. Da war noch die Prüfung ausstehend, die ich danach gemacht habe, wo ich dann schon nicht mehr im Strukturvertrieb war. Aber ich würde sagen, ich war nicht unerfolgreich. Ich war 3,5 Jahre dort.
Die 34F hat gefehlt, ne?
Genau, richtig.
Das kenne ich viel zu häufig. Ne? 34D, schnell, schnell durchprügeln. Und dann ab Teamleiter, ja, sorry, du hast kein 34F. Volumen ist eingereicht, aber ist halt nicht, ne?
Sowas, ja.
Ja, okay. Das heißt, du bist da schon wahrscheinlich am Standort mit als Vorbild vorangegangen. So, wenn man das so nehmen kann. Also Schnellstarter-Karriere klingt auf jeden Fall schon nach einer guten Sache. Wenn du das so erzählst gerade, was waren die Kundenakquise-Methoden, die du benutzt hast, um so eine Karriere hinzulegen?
Ja, die klassischen Sachen, also da mal ein Event veranstaltet, mal wen mitgenommen, dann der Freund, am besten sollte noch seinen Freund mitbringen, weil man macht ja irgendwas ganz Cooles. Das waren natürlich die Klassiker, aber ansonsten auch ganz stumpf irgendwelche Leitfäden auswendig gelernt und damit einfach diese Leute natürlich terminiert. Und das hat auch sehr gut funktioniert, weil die Leute immer wussten, dass sie immer mehr wollte und auch eigentlich Ahnung hat. Und deswegen hat das wirklich gut funktioniert, aber mittlerweile wäre das nicht mehr mein präferierter Weg.
Ja, das ist auch relativ schwierig, wenn du immer nur auf Kontakte zugehen kannst, die du hast, finde ich persönlich. Also das war früher oder später immer der Punkt im Strukturvertrieb, egal wie lange ich die Leute dabei beobachtet habe, irgendwann ist das Netzwerk halt zu Ende. Irgendwann hast du dann halt alle mal angequatscht. Und diese Illusion, du brauchst nur einen Kunden, der dich zweimal weiterempfiehlt. Und diese zwei Weiterempfehlungen, die dich wiederum zweimal weiterempfehlen, funktioniert halt nicht, Leute. Oder?
Nein, aus meiner Erfahrung hat es nicht gut funktioniert. Ich habe relativ wenige Empfehlungen bekommen, obwohl ich aus meiner Sicht, und das wurde mir auch oft wiedergegeben, vor anderem eine sehr gute Beratungsqualität pflege mit auch gutem Wissen. Und wenn man da natürlich keine Empfehlung kriegt, ist es sehr schwierig. Ich würde da ein Zitat von meiner Mutter mit beipflegen: Seitdem ich nicht mehr im Strukturvertrieb bin, kann ich wieder über normale Sachen reden. Und das ist wirklich so, man läuft mit einer Brille durch die Welt und man hat irgendwann aus meiner Erfahrung, wenn man nur in Akquise denkt, im Partner, in Kunden, einfach wenig Lebensfreude.
Das habe ich auch so wahrgenommen. Vor allem, du bist ja, wenn du versuchst, irgendwie die nächste Karrierestufe zu erreichen oder manchmal tatsächlich so wirklich den Umsatz irgendwie zu schreiben, dass du halt hauptberuflich davon leben kannst, was ja die meisten im Strukturvertrieb leider nicht können, wie ich finde, dann bist du halt ständig auf der Suche nach, woher kommt mein nächster Kunde, woher kommt mein nächster Partner. Und dann kommen halt auch so Situationen zustande, wie dass du jemanden freitagabends im Suff an der Bar kennenlernst und den dann irgendwie mit Vertriebspartner sein voll quatschst.
Ja, ich weiß ja nicht, wie seriös das ist.
Weiß ich auch nicht, aber das ist so die Dinge, die wir damals halt gemacht haben, ne?
Ja, natürlich, wir auch.
Okay. Und wenn du jetzt sagst, okay, dann selbst deine Mutter sagt schon, seit du aus dem Strukturvertrieb raus bist, bist du halbwegs wieder ein normaler Mensch und kannst mal wieder über normale Dinge reden. Gab es ja sicherlich eine Zeit, in der du sehr, sehr überzeugt davon warst, was du im Strukturvertrieb gemacht hast?
Definitiv. Also ich war viel mehr von der Dienstleistung einfach überzeugt, weil das, was ich mache in unserer Dienstleistung, das ist mein Leben. Ich liebe das Thema Investment, Aktien etc. Da beschäftige ich mich auch nonstop in meiner Freizeit mit. Und das war halt genau der Punkt, warum ich natürlich gerne darüber geredet habe. Und ich hatte zwangsweise im Strukturvertrieb die Verpflichtung, darüber zu reden, weil ich irgendwie rekrutieren musste. Und das ist auf jeden Fall sehr befreiend, dass ich das nicht mehr habe, dass ich da immer sehr berechnend vorgehen muss bei manchen Leuten.
Ja, also ja. Wie hast du die unternehmerische Freiheit im Strukturvertrieb empfunden? Bei uns war das immer so, uns hat man immer erzählt, ja, ihr baut hier euer eigenes Unternehmen auf und wir sind jetzt hier mit Tekes nicht verheiratet, das ist unser Informationslieferant, wenn wir was Besseres kommen, machen wir was anderes, aber eigentlich ist das hier jetzt aktuell das Nonplusultra und ihr baut hier eure eigene Firma auf. So, rückwirkend betrachtet, oder vielleicht erstmal, wie hast du dich damals gefühlt, dass du das voll gehypt hast, und dann rückwirkend betrachtet, wie unternehmerisch frei war das?
Exakt das Gleiche wurde mir gesagt, was du gerade gesagt hast, dass wir einen Informationslieferanten haben, das war damals dann die Tekes, und meine übergeordnete Führungskraft, muss ich sagen, die wusste ja, dass ich im Energievertrieb tätig war, und die meinte, ey, das sind perfekte Synergien zu unserer Dienstleistung, du sitzt ja schon beim Kunden, nur mit einem anderen Produkt, das kannst du dabei weitermachen. Naja, jetzt weiß ich im Nachhinein, nachdem man auch endlich mal den Vertriebspartnervertrag gelesen hat, dass ich das nicht unbedingt machen darf, weil ich ja eine Dienstleistung nur betreiben darf. Und dementsprechend war natürlich mein Hype am Anfang, wo ich den Vertrag nie gelesen habe, sehr, sehr groß, weil ich dachte, ich darf multiunternehmerisch tätig werden. Aber das ja war im Endeffekt, wenn ich mal den Vertrag gelesen habe, nicht ganz so. Also war ich danach sehr, sehr enttäuscht.
Okay, und was hat überhaupt dazu geführt, dass du die Notwendigkeit empfunden hast, den Vertrag mal zu lesen? Also was hat den Hype aufgebrochen?
Ja, ich war damals noch im Hauptjob angestellt und da habe ich jemanden kennengelernt, der war sehr, sehr jung, ist einer meiner besten Freunde mittlerweile, der ist der mehrfacher Kryptomillionär, der ist unter 23 und er meinte zu mir, weil ich saß im Anzug im Callcenter mit passender Krawatte, Einstecktuch, allem drum und dran, weil es wurde mir beigebracht, man muss wie ein Unternehmer aussehen, damit man auch angesprochen wird. Er sagte mir, Simon, Anzüge sind Kostüme für Leute, die nach Geld aussehen wollen, aber keins haben. Ich muss sagen, sein Klamottenstil war zwar mit Marken belastet, aber jetzt nicht absolut adrett. Und das habe ich natürlich aus meiner Sicht besser gemacht. Dann dachte ich mir aber, scheiße, der Typ hat bedeutend mehr Kohle wie ich. Ich hatte ja noch Schulden. Irgendwie hat er recht. Und dann ist vieles bei mir gebröckelt, wo ich dachte so, ey, das kriegst du auch hin. Du bist mindestens genauso krass wie der, das musst du auch schaffen. Und dann hat einiges gebröckelt.
Wie war, sag das bitte nochmal. Anzüge sind für Leute,
Sind die Kostüme für Leute, die nach Geld aussehen wollen, aber keins haben.
Also das ist mächtig. Das war bei uns im Büro damals, gab es immer eine Diskussion, wenn jemand neu eingestellt war, ja, warum müssen wir hier Anzug tragen? Und da gab es immer Ausreden drumherum. Und wenn du bei Bosch am Fließband arbeitest und dort Sicherheitsschuhe tragen musst, dann fragst du auch nicht warum, sondern machst es einfach. Und die ganzen Ausreden, ja, aber Anzüge sind die Kostüme für Menschen, die nach Geld aussehen wollen, aber keins haben. Das finde ich mal ein richtiges Brett. Das finde ich richtig gut, weil die meisten Menschen, die ich kenne, verdienen sehr viel Geld und die allermeisten davon tragen keine Anzüge.
Absolut. Ich habe früher immer Anzüge getragen und auch meine finanzielle Lage hat sich verbessert. Und ich trage sehr, sehr selten Anzüge, sondern wir sitzen jetzt beide für die Zuschauer, die es nicht sehen können, im Polohemd hier. Ja. Und ich denke, dass das schon einige sagt.
Ja, man muss sich jetzt mal so ein bisschen überlegen. Klar, wenn du jetzt irgendwie eine schicke Veranstaltung hast oder irgendwo einen Vortrag hältst oder so, dann kann man sich schon nochmal schick anziehen, ne?
Natürlich.
Und fairerweise muss man ja auch sagen, nicht jeder besitzt die Gabe dessen, sich so zu kleiden, dass es immer modisch zueinander passt. Und ein Anzug macht es dann schon sehr, sehr simpel und sehr, sehr einfach. Aber auf der anderen Seite Wenn man so überlegt, dass wir hatten bei uns im Büro hatten wir immer so das Trainee Starter Kit, ne? Das war so der Kommunions- oder Konfirmationsanzug von früher, den man so anhatte, eine viel zu kurze Krawatte und dann irgendwelche komplett unpassende Schuhe, die mit dem Gürtel überhaupt nicht gematcht haben. Das war so das Trainee Starter Kit. Einmal, da waren wir auf einer, ich glaube, das war eine Hüttenausbildung, ich weiß es nicht mehr, und da hat einer seine Anzugschuhe vergessen. Der ist dann die ganze Zeit mit seinen Sneakern im Anzug durch die Gegend gelaufen, was ja heutzutage gang und gäbe ist. 2016 hat man die Leute noch auf die Tische stehen lassen, ja, so den Anzug nach oben ziehen lassen, sagen, zeig mal deine Socken, wie sieht das aus, passt der Anzug zueinander? Und krass finde ich, dass ich das damals halt so einfach null hinterfragt habe. Also ich dachte damals so, okay, das gehört halt dazu. Wenn man in der Finanzbranche arbeitet, wenn man mit Geld arbeitet, gehört halt Anzug dazu. Und erst im Nachhinein, so nach und nach, je länger ich in dieser Branche bin, je länger ich aus dem Strukturvertrieb raus bin, je mehr erfolgreiche Unternehmen ich kennenlerne, desto mehr stelle ich fest, dass sie so gut wie nie Anzug tragen. Ja? Aber auch genauso stelle ich sehr, sehr häufig fest, dass die meisten Unternehmer in der Finanzdienstleistung halt einfach nicht im Strukturvertrieb sind. Also wenn man sich das mal so, was wäre deine heutige Definition eines Unternehmens, Simon?
Dass ich wirklich eigenständig Entscheidungen treffen kann, ohne grundsätzlich irgendeine Compliance-Abteilung hinzuzuziehen. Außer denn, es ist meine eigene Compliance-Abteilung, die ich selbst eingestellt habe dafür. Und ja, das habe ich halt früher nicht gehabt.
Ja, das ist halt so ein Ding. Also die unternehmerische Freiheit genießen zu dürfen, Geschäfte zu machen oder machen zu können, wann ich will, mit wem ich will, von wo aus ich will. Und das allein das ist ja im Strukturvertrieb schon nicht so einfach. Also ich habe ein paar Jungs bei mir im Team, die... Der eine arbeitet aus Spanien, andere arbeitet aus Dubai. Das funktioniert alles für die. Ne?
Ja.
Im Strukturvertrieb ist es gar nicht so leicht möglich. Also versuch mal, irgendwo in Barcelona zu sitzen und von dort aus deine Kundenakquise zu betreiben, wenn du im Strukturvertrieb bist.
Das ist sehr, sehr schwierig, denn wir haben ja auch Pflichtveranstaltungen, auf die wir gehen müssen. Das kann man ja auch dann nicht erfüllen. Ja. Natürlich, dass ich dann mit deutscher Wohnanschrift in Spanien finde, ist auch höchst unwahrscheinlich. Und genau das, was du gerade sagst, das haben wir auch festgestellt bei unserem Team, denn auch meine damalige also genau über mir stehende Führungskraft ist auch mit uns gewechselt. Und wo wir uns alle einig waren nach dem Wechsel, ist, wir haben nicht mehr so ein Drücken auf der Brust. Das war bei mir wirklich so. Ich habe mich nicht so leicht gefühlt. Ich weiß nicht, ob ich das nachvollziehen kann. Ich habe mich immer ein bisschen eingeschränkt gefühlt in manchen Handlungen. Und im Nachhinein weiß ich, woran es gelegen hat.
Ja, was heißt für manche Handlungen? Also bei uns, ich kann mich ganz genau daran erinnern, da ist ein Seniorberater gerade frisch Teamleiter geworden. Und mit der Teamleiterbeförderung hat er sich was richtig, richtig Gutes für sich selbst getan. Er hat sich eine AMG bestellt. So. Das war so sein größter Traum. Der hat halt so, ne, er wollte halt AMG fahren. Daraufhin ist er vom Branch Manager und vom Divi so zur Sau gemacht worden, was er sich denn rausnimmt, sich als Teamleiter ein AMG zu bestellen. Dass das doch gar nicht geht, dass das eine Außenwirkung hat, die schädlich ist. Und der musste sich da wirklich sehr, sehr viele Dinge anhören. Und auch da denke ich mir so, also wenn ich mir jetzt ein AMG holen wollte, dann gäbe es niemanden, der mir sagt, ob ich den fahren darf oder nicht. Das gehört irgendwo zur unternehmerischen Freiheit. Das ist so der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich persönlich sehe, den würde ich jetzt deine Ausführung nochmal ergänzen, ist, dass man als Unternehmer nicht nur gewisse Freiheiten hat, sondern auch gewisse Verantwortungen. Und die gewisse Verantwortung, die beginnt irgendwo bei der Buchhaltung, ganz normal. Die geht darüber hinaus, dass man früher oder später auch Mitarbeiter beschäftigt. Die geht darüber hinaus, dass man ordentlich seine Steuern macht, dass man, Krankenkassenbeiträge bezahlt, Gehälter bezahlt, Löhne bezahlt. Das hast du im Strukturvertrieb alles gar nicht. Ich habe einfach nur festgestellt im Nachhinein, dass man im Strukturvertrieb eine Sache lernen kann, und zwar, wie man ein guter Vertriebler wird. Aber man kann dort nicht lernen, wie man ein guter Unternehmer wird.
Definitiv würde ich dir da zustimmen. Also auch bei mir ist es so, die Situation, ich bin jemand, ich telefoniere zwar gut, aber ich habe 2 Jahre im Callcenter gearbeitet und mit 100 Anrufen am Tag hast du irgendwann keinen Bock mehr zu telefonieren. Und genau aus dem Grund habe ich mir 2 geschätzte Assistenten mit beschäftigt, wo ich einen habe, der macht nur die Telefonate und einer macht die Erstgespräche. Ich bin rein für die Kundenberatung zum Beispiel zuständig und das ist der größte Traum. Ich mache nur das, worin ich verdammt gut bin, und wie hätte ich mir das im Strukturvertrieb leisten sollen? Keine Chance.
Was heißt denn leisten sollen? Also der finanzielle Aspekt ist ja der andere, ne? Also ich weiß nicht, Seniorberater Plus, was waren es? 16 pro Monat?
16 oder 18, glaube ich.
Ja, ich glaube, bei uns war es 14 als Seniorberater und 16 als SB Plus, glaube ich. Ja? Also, falls jemand vom Orange-Strukturvertrieb hier gerade zuhört, können wir gerne auf Instagram schreiben, mal die aktuellen Konditionen durchgeben, aber ich glaube, so in dem Bereich bewegen wir uns da. Nicht nur verdienst du da halt im Verhältnis zu dem, was das Markt da möglich ist. Also, was sind deine heutigen Standardsätze, wenn du eine LV verkaufst?
Wie viel ich bekomme dafür?
Ja, Promille.
Ach so, Promille, ja, 43, 45, 46 Promille. Das ist schon eigentlich so der Standard.
So, und wenn man sich mal überlegt, auch hier müsste ich mich wieder aus meiner Erinnerung auf den alten VP-Vertrag beziehen. Aber ich glaube, die höchste Position, GM oder GSM,
32,5, glaube ich.
ich glaube sogar 31,5.
Ich glaube, mit Bonus, mit Bürobonus,
Mit
mit allem
Standardseite,
Bonus,
ja, genau,
dann.
32,5. So.
Ja.
Das heißt, du bist ja sogar noch ein ganzes Stück drüber über der höchsten Position, die im Strukturvertrieb möglich gewesen wäre.
Ja, definitiv.
So. Also das ist so mal die eine Sache. Also, dass man sich auf den unteren Ebenen da jetzt nicht irgendwie Angestellte leisten kann, weil man, also die meisten, die ich aus dem Strukturvertrieb kenne, die hatten noch irgendwie einen Hauptjob oder zwei Nebenjobs oder sonst irgendwas, um sich überhaupt die Miete leisten zu können. Ne? Und ab und zu ist dann mal ein Vertrag zustande gekommen, dann hat man darauf gehofft, jetzt kommen bestimmt die Empfehlungen und dann geht's richtig los. Ne? Der andere Aspekt ist, dass du dir halt auch häufig, nicht immer, aber häufig einfach aufgrund des Vertragswerks gar keine Leute einstellen darfst. Also mit Assistenten ist das halt so eine Sache. Assistenz war, glaube ich, nie untersagt. Aber was ich jetzt zum Beispiel in meiner Firma habe, ich habe jetzt drei festangestellte Berater bei mir, die nichts anderes machen als Kundenberatung. Das heißt, ich bin aus der Kundenberatung weitestgehend raus. Ich überwache natürlich noch die ganzen Prozesse und habe das alles auch mit für die gebaut. Aber ich habe halt drei Jungs, die von morgens bis abends nichts machen, als zu beraten. Und die bezahle ich auch fair und die kriegen auch eine provisionsabhängige Vergütung. Aber das wäre im Strukturvertrieb einfach nicht möglich gewesen. Stell dir mal vor, du bist richtig geil in der Akquise. Ja? Du bist richtig gut daran, Leute aufzubrechen, was heißt aufzubrechen, sie eben neugierig zu machen, sie, weißt du, ja, Vertriebsslang, sie, wie soll ich sagen, sie für die Dienstleistung zu begeistern und zu öffnen. Aber bist gar nicht so gut ist selbst in der Umsetzung der Beratung. Da wäre jemand anders besser darin. Da kannst du gar nicht so ein Team abmachen, dass der eine akquiriert, der andere berät. Oder wie hast du das erfahren?
Nein, das wäre aus meiner Erfahrung schier unmöglich, dass man dann noch irgendwen zwischenholt, dann fest anstellt. Darf man ja grundsätzlich auch nicht. Also so aus meiner Erfahrung, wie ich den Vertriebspartnervertrag interpretiert habe, darf ich das, glaube ich, nicht. Und deswegen ist das natürlich schon auch einschränkend deiner unternehmerischen Freiheit.
Ja, zur unternehmerischen Freiheit und zum Vertriebspartnervertrag kommen wir gleich noch. Ich würde gerne nochmal zurück zu deinem Kryptomillionär-Buddy, der gesagt hat, dass die Anzüge Kostüme für Menschen sind, die kein Geld ha haben, aber nach Geld aussehen wollen. Wenn ich dich richtig verstanden habe, dann hat er ja so ein bisschen, würde ich sagen, die Fassade zum Bröckeln gebracht. Bevor wir über das Bröckeln sprechen, magst du vielleicht mal kurz erklären, was seine Fassade so war? Also, du hast ja vorhin schon angeteasert, 46.000 Euro Schulden, Callcenter-Anzug. Also, was war damals beim Signal los?
Also meine Fassade war, hätte mir wahrscheinlich auch den Strukturvertrieb auf die Stirn tätowieren lassen. Ich habe das gelebt. Ich habe zu Hause Tassen gehabt. Ich habe im Auto einen Teddybär mit einem T-Shirt von dem Vertrieb gehabt. Ich habe alles davon gelebt. Liegt einfach daran, weil ich schon immer halt selbstständig sein wollte. Und das war halt das Vehikel, was mir dazu sicherlich geholfen hat. Und was dann die Fassade war, war einfach dadurch, dass ich mich halt schon in sehr jungen Jahren selbstständig machen wollte, bevor ich dann im Orange strategischen Strukturvertrieb war, dass ich dann einfach in anderen Network-Marketing-Unternehmen teilweise war. Da musste ich Memberships zahlen. Dadurch haben sich halt Schulden aufgebaut. Und das war dann irgendwann so horrend von 46.000 Euro. Das ist, meine Eltern werden es mit der Podcast-Folge erfahren, dass die jemals existiert haben. Und ich glaube, das ist auch schon ein großes Zeichen, dass man nicht mal mit seinen Eltern darüber geredet hat, weil diese Scham hätte ich mir nie geben können. Es haben alle Leute in meinem Leben gesagt, Simon, du wirst nie erfolgreich, du wirst nie was schaffen, du hast nur Realschulabschluss, du musst Wissen in meiner Familie haben, von 100%, 95, einen Doktor, irgendwas und hochstudiert. Und ich der Einzige, der das nicht hat, wahrscheinlich verdiene ich mittlerweile aber am meisten Geld. Und das war halt die Fassade, die damals existiert hat. Keiner hat mir den Erfolg gegönnt und mit 46.000 Euro Schuld hat man sich da auch naja, leicht doch in deren Meinung wiedergefunden. Und da hätte ich nie aufhören können in meiner Fassade. Ich hätte immer weitermachen müssen, bis ich das Gegenteil beweise.
Jetzt, aber da möchte ich noch mal kurz drauf eingehen. Welche Memberships zahlt man denn bitte, um 46k aufzubauen? Was waren ja, das für Läden? Erzähl mal bitte kurz. Also war MLM-System auch Strukturvertriebe, ne?
Genau, auch MLM-System, Strukturvertriebe damals mit Trading. Ich muss sagen, ich habe da trotzdem auch viel gelernt durch die Kurse und sowas dort. Und ich habe natürlich auch dann Geld eingesetzt zum ja, Handeln und naja, 98% verlieren oftmals Geld und Trading als Anfänger. Und da gehörte ich halt mit zu und dann fing halt der Kreislauf an, dann eine Kreditkarte mit der anderen refinanziert und das Geld wieder verloren, weil man wollte es ja wieder reinholen, das Geld. Und dann waren irgendwann ganz schön 46.000 Euro Schuld mit Memberships und auch verzocktem Geld an der Börse drinne. Aber ich muss stolz sagen, dass ich mittlerweile wenigstens profitabel handle und das Geld auch deutlich mehr draußen habe. Ja, weil ich damals viel gelernt habe.
Das ist ja auf jeden Fall eine 1-zu-1-Story, die du so als Case Study den Kunden mitgeben kannst.
Ja.
So, Trading, weiß ich nicht, Bruder.
Ja, ist hart.
Ja. Okay, das heißt damals 46k auf Minus, aber trotzdem immer versucht vorwärts zu kommen, immer nach der Möglichkeit gesucht, da rauszugehen und bis zu dem Zeitpunkt, bis zu diesem Gespräch mit deinem Kumpel, war Tick ist dein Vehikel.
Immer. Also ich habe nicht einen Tag Pause gemacht. Ich glaube, ich war dieses Jahr, das habe ich jetzt noch so für mich erkannt, ich habe das dritte Mal Sonnenbrand, weil ich erstmal Zeit überhaupt habe, rauszugehen. Das habe ich die letzten 4 Jahre oder 3 Jahre nicht gekannt, wo ich vor allem im Strukturvertrieb war, weil ich halt den ganzen Tag am Hasseln war, wie man es doch so schön sagt.
Ja.
Und ich musste immer mein Business nach vorne bringen. Ich habe nie Pause gemacht.
Okay. Und was hat sich dann nach diesem Gespräch mit deinem Kumpel geändert?
Tatsächlich erstmal gar nicht so viel. Ich war ein bisschen kritischer eingestellt, um auch noch mehr nach links und rechts zu schauen. Ich war erstmal überlegen, auch mit ihm was zu starten. Hatten wir eine ganz coole Idee. Aber dann kam auch meine direkte Führungskraft so einfach mit dem Hinweis, dass ich doch mal mir einen wutzigen Vorstand anschauen sollte. Und danach war es halt vorbei. Also das war halt so eine Shitshow aus meiner Sicht. Und ich habe das Original auch im Nachhinein gesehen. Da, wo ich sage, das ist hochgradig peinlich, wenn vor einem Millionenkonzern ein Vorstand so sich was leistet, dann ist die Entscheidung halt anscheinend, die er ja schlecht versuchen zu reden, absolut die richtige Entscheidung, sonst wird er so ein Ding nicht bringen.
Ja, kurzer Disclaimer an alle, die das Video Ein wutziger Vorstand nicht kennen. In den Shownotes findet ihr eine Verlinkung zum YouTube-Video der nachgestellten Situation. Die Originalsituation darf leider aus datenschutztechnischen Gründen nicht geteilt werden. Aber die Replika ist schon auch ganz witzig, oder Simon?
Absolut, also was der Peters da macht, absolut grandios. 1:1 nachgestellt mit jedem M, jedem A, jedes Fahrrad im Hintergrund.
Ja, richtig, richtig, richtig gut gemacht. Ja.
Grandios.
Also das Video war so der ausschlaggebende Punkt, der gesagt hat so, ey, da kann irgendwas nicht stimmen.
Genau, weil es war dann für mich auch irgendwie logisch, dass wo ich dann gehört habe, okay, mit Leads arbeiten oder sonstiges. Ich wusste aus meinem Innerlichen immer, dass es funktioniert, weil es ergibt für mich einfach nur Sinn. Ich habe viele Jahre programmiert mit Online-Marketing und allen Spaß, dass ich wusste, das muss aus meiner Logik her funktionieren. Und dann war es halt klar, nachdem auch andere Punkte so hochgradig schlecht geredet worden sind, dass da vielleicht eine Lösung herrscht, die genau da reingeht, was andere vielleicht nicht umsetzen. Und da habe ich mit euch, glaube ich, 2-mal gesprochen. Ich muss sagen, ich war trotzdem noch hochgradig kritisch, weil ich natürlich immer noch dachte, dass ich im besten Laden der Welt bin. Aber ja, nachdem ich da einfach Zahlen, Daten, Fakten gesehen habe, habe ich von einem auf den anderen Monat auch meinen Hauptjob gekündigt. Ich glaube, danach immer noch mit 35.000 Euro Schulden. Und weil ich einfach innerlich wusste, ich habe immer so ein Bauchgefühl, das ist wirklich so ein goldenes Bauchgefühl, das ist oft richtig. Und ich wusste einfach, dass es funktioniert. Ich habe es gar nicht in Frage gestellt. Ich wusste, ey, safe, das ergibt Sinn, das ist so. Ich muss handeln, ich bin Unternehmer, ich muss das unternehmen und feuerfrei.
Das ist auf jeden Fall sehr spannend. Du sagst, dass viele Dinge wurden schlecht geredet oder wurden eher so auf Abwehrhaltung eingegangen. Wahrscheinlich alles in Bezug auf Thema Leads und Online-Marketing, oder? Oder welche Punkte gab es dann? Weil ich stelle mir jetzt gerade vor, du hast damals einmal so diese Nackenschelle von deinem Kumpel bekommen, so, ey, Digi, du läufst mit dem Anzug durch die Gegend, hast aber eigentlich gar keine Kohle.
Ja.
Dann hast du dieses Video gesehen von dem wutzigen Vorstand. Dann hast du wahrscheinlich angefangen, mit deinen Führungskräften darüber zu reden, Leute, was ist hier eigentlich Phase? Und dann kamen wahrscheinlich sehr, sehr viele rationale, faktenbasierte Antworten, oder?
Genau, also ich habe mit meiner direkten Führungskraft darüber geredet, wir waren eigentlich einer Meinung, dass das alles Sinn ergibt. Und dann habe ich irgendwann, weil das kam anscheinend irgendwie durch, dass wir da am Überlegen waren, meine übergeordnete Führungskraft mich angerufen. Da bin ich gerade auf dem Weg zu mir ins Büro gewesen. Und ich glaube, damals war diese Person 12 Jahre bei der Tekes und Brandspender zu dieser Zeit, wo er selbst gesagt hat, dass er durch unseren Teambereich geworden ist. Und diese Person rief mich an, relativ säuerlich, und meinte, ey, was ist da los? Red Klartext. Und habe ich mal die Lage erzählt. Ich war natürlich relativ auch hyped, weil ich wusste ja, dass ich vielleicht einen neuen Weg gefunden habe, den ich jetzt gehen möchte. Und ich halt natürlich wieder meine Karrierechance oder mein Leben neu gesehen habe, überhaupt mit den Perspektiven, die grundsätzlich existent sind. Was mir dann an den Kopf geschmissen wurde, eieieiei. Im Nachhinein darf ich sagen, dass, glaube ich, naja, nahezu nichts davon richtig war. Also, sei es mit Leads, welche Kosten auf mich zukommen, ob ich Team aufbauen kann, ja, nein. Also, verstehe ich gar nicht, über 12 Jahre in der Branche sein kann und so eine Fehlinformation herrscht.
Okay, was waren das so für Dinge, mit denen auf dich zugekommen ist? Also lass uns und die Zuhörer vor allem mal so ein bisschen in die Story eintauchen. Der Branch Manager ruft dich an und sagt, Simon, was ist denn da los? Du erzählst ihm halt, hey, es gibt was viel Cooleres als Tickets, höhere Provisionen, Online-Marketing, unternehmerische Freiheit und dann kommt was?
Genau, also erstmal wurde gesagt zu den Provisionen, da ist Bestandsprovision und so, dass das einfach nicht richtig wäre. Es wurde stupide gesagt, das ist nicht richtig. Makler haben vielleicht 35, vielleicht, wenn es mal ganz krass wird, 40 Promille, wo ich sagen kann, ja, das haben irgendwie so mit die schlechtesten Anbieter aus meiner Erfahrung in den großen Teilen. Und was auch ganz großer Punkt war, war für mich das Thema Bestandsprovision, weil aus meiner Sicht wirft ein Unternehmen halt irgendwann profitabel Geld ab. Und das war halt bei mir nicht so. Ich habe keine Bestandsprovision in meiner Position bekommen. Und das war natürlich für mich sehr irreführend, weil mir wurde gesagt, ey, du baust den Unternehmenswert auf, da kommt Cashflow rein. Und es kam halt einfach nichts, was davon gesagt wurde. Des Weiteren wurde dann natürlich darauf eingegangen, dass ich doch als Makler eine Haftung habe, wo ich morgen eigentlich im Knast bin, was deutlich deine hochgeschätzten Podcast-Episoden zeigen, dass es nicht der Fall ist. Auch juristisch beigelegt das Ganze. Und ansonsten, dass ich natürlich, wenn dann mal ein Fehler passiert, ich von meinem Makler Vermögensschadenhaftpflichtversicherung locker mal 3.000 bis 5.000 € im Jahr zahlen würde. Ja, das ist nicht mal 10% davon, die ich heute im Jahr zahle. Aber es sind halt einfach rein faktische Lügen gewesen. Oder auch Leads. Es wurde einfach auch gesagt, ja, das kann nicht funktionieren. Die kennen dich nicht. Das funktioniert nicht. Die kündigen alles wieder. Naja, heute entsteht all mein Umsatz durch Leads.
Und die kündigen dann auch alles wieder oder wie läuft
Nee,
das?
das tatsächlich nicht. Die sind teilweise glücklicher als Kunden, die ich privat kannte, einfach weil sie aktiv sich auf unsere Dienstleistung eingelassen haben. Sie wollten beraten werden und die mich hochgradig schätzen, teilweise enge Freunde dabei, die dann daraus entstanden sind. Also ich denke auch, die werden bis zu dem, dass ich unter der Erde liege, nicht kündigen.
Naja, also das ist auch so eine paradoxe Geschichte, die ich nicht verstehe. Ne? Strukturvertrieb hat immer so dieses Push-Marketing, so, geh an, ruf die Leute an, mach deine 200er-Liste, geh auf die zu, zwäng ihnen deine Dienstleistung auf. Anstatt, so wie wir das ja heute machen, sich einfach hinzustellen, eine Flagge in den Boden zu rammen, da einen Leuchtturm aufzubauen und die Leute anzuziehen, die da Bock drauf haben. Also, was ich nie verstanden habe, ist, Werbung schalten und Leads generieren ist ja nichts anderes, als sich eine Menge anrufbare Kontakte zu beschaffen, die potenziell mal erstmal Interesse an der Dienstleistung haben. Also die muss ich nicht erstmal auf ein Gin-Tasting einladen, um denen dann sagen zu können, hey, hast du schon mal über Altersvorsorge nachgedacht? So. Und wenn diese Liste an Kontakten quasi endlos weiter wächst, dann muss ich ja wirklich nur noch telefonieren, halbwegs begeistert, Termine legen und abarbeiten.
Ja, das ist zu 100% so. Ich verstehe gar nicht, wie man ruhig schlafen kann, wenn man das nicht hat. Muss ich ganz klar sagen.
Ja. Wie lange hast du gebraucht, um deine 46K abzubauen?
2 Monate, nachdem ich Makler war, habe ich die abbezahlt. Ja. Es ist absurd. Ich habe vorhin noch mit jemandem gesprochen, der auch jetzt erwägt, Makler zu werden. Und ich habe ihm so ein bisschen meine Story erzählt und habe ihm knallhart gesagt, ich lebe meinen Traum heute. Es ist, jeden Morgen stehe ich auf, sehr dankbar, dass ich so viel verdienen kann, wie
Also.
meine Eltern.
46.000 in 2 Monaten, das sind ja 23K pro Monat und dann ist wahrscheinlich noch ein bisschen was übrig geblieben, weil du hast ja nicht von Luft und Liebe gelebt.
Ist richtig. Ich habe Fixkosten so von roundabout 2.000 Euro gehabt. Aber was kann ich noch sagen? Dann könnt ihr sich ausrechnen, wie viel ich verdient habe. Ich habe danach noch 5.000 Euro in Aktien gepackt. Da habe ich Tabakaktien gekauft und deswegen weiß ich das genau. Also könnt ihr euch sicher ausrechnen, was ich in den ersten 2 Monaten verdient habe.
Und als Kontrast dazu, dein bester Monat als SP Plus?
2.600. Und da hat dann ein Partner von mir eine Flex im Wert von 300.000 Bewertungssumme abgerechnet, 700 Euro Monatsbeitrag. Das war dann mein bester Monat. Also ich habe jeden Monat so 1.000, 2.000 Euro verdient.
Das ist ein stabiler Nebenjob für 16 Stunden Arbeit am Tag.
Ja, absolut.
Das ist geisteskrank. Okay. Und wie sieht dein Leben heute aus? Also, nachdem du den Strukturvertrieb verlassen hast, hast dich ja der Formfinanz angeschlossen, hast dann angefangen, Lead-Projekte aufzubauen, mit einzusteigen dort. Einfach so als Kontrast dazu. Du hast ja vorhin
Ja.
gesagt, du hast im Strukturvertrieb immer durchgehasselt, du hast immer Gas gegeben, hast immer Leute angerufen, hast das Ganze gelebt, du hast, glaube ich, sogar Plüschtellis von Tickets dabei gehabt. Für 2,6 brutto im Monat.
Ja,
Und
also wie
wie schaut es jetzt aus?
deutlich entspannter auf jeden Fall. Also ich habe deutlich mehr Zeit, auch mal mit meiner Freundin essen zu gehen. Das ist sehr angenehm, dass ich auch mal mein Privatleben ausleben darf. Aber ansonsten darf ich jeden Morgen um 8:30 Uhr aufstehen. Ab 9:30 Uhr beginnen meistens meine Termine. Und dann habe ich entweder Kundentermine, auf die ich mich sehr freue, weil ich den Leuten einfach heutzutage, das muss man vielleicht auch nochmal dazu sagen, mit einer noch weiteren Produktauswahl, aus meiner Erfahrung im Gegensatz zu früher, deutlich besser helfen kann. Und ansonsten brauche ich keine PR-Stories mehr wie früher auswendig zu lernen. Das war nämlich auch mal sehr spannend auf irgendwelchen Seminaren, die wir dann gebucht haben, wo ich noch selber Geld für zahlen musste. Und da wurden dann PR-Stories auswendig gelernt. Heutzutage darf ich einfach meine Story erzählen, was natürlich deutlich authentischer und endlich mal wahr ist. Und das funktioniert dann einfach. Ich begleite alltäglich Leute zum Wechsel in die Maklerschaft. Und das ist einfach mein Traum. Ich darf Teamaufbau auf höchstem Niveau betreiben, in Möglichkeiten, die es aus meiner Sicht nirgendwo gerade gibt am Markt. Und das ist auf jeden Fall, wie mein Partner sagen würde, wir spielen GTA, aber mit Cheats.
Das ist eine treffende Metapher, finde ich sehr, sehr geil. Das heißt, kurz zusammengefasst, dein Leben ist deutlich entspannter geworden und du verdienst deutlich mehr Geld.
Definitiv, ja. Ich habe endlich
Ja.
das, ich habe das erreicht, was ich eigentlich so, ja, mit irgendwann am Ende meines Lebens vermutlich ein Einkommen erreichen wollte.
Okay. Und was war deine beste PR-Story im Strukturvertrieb?
Ich habe mit Trading Geld verloren. Ich weiß, wie es nicht geht. Ich zeige dir jetzt, wie es geht. So nach dem Motto, glaube ich, das war irgendwie meine PR-Story. Ich habe das schon gut gemacht. Also ich habe auch wirklich, wenn man das auch Strucki sich sagen würde, eine hohe Abschlussrate gehabt. Das würde ich heute keinen Wert mehr drauf legen, weil ich den Leuten halt wirklich helfen möchte. Aber das ja, ist heute einfach deutlich authentischer und alle. Vor allem, das muss man ja ganz klar dazu sagen, ich bin zum Beispiel jemand, ich hasse es, wieder bei Null anzufangen. Ich brauche jeden Tag Daily Fortschritt. Und wenn ich dann Leute ausbilden muss und ich erkläre eine Haftpflichtversicherung, dann kriege ich heutzutage einen Ausraster. Und ich habe mittlerweile jemanden, der diese Leute für mich ausbildet. Ich stelle also nur Leute ein, die fertig ausgebildet sind. Wie geil ist das denn? Ich hole mir nur fähige Leute rein. Und die rufen mich wirklich an mit Problemen, die ich für sie lösen kann, wenn mal eins da ist. Aber ich befähige diese Leute einfach nur, wie man im Strukturvertrieb gesagt hätte, jetzt erfolgreich zu werden. Also aber auf höchstem Niveau, weil wir wirklich gute Möglichkeiten haben.
Das heißt, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, dann kriegt man wahrscheinlich Leads.
Definitiv. Also wir
Soll
haben Leads.
funktionieren.
ja, natürlich nicht.
Ja. Was kriegt man sonst? Was kriegt man noch?
Generell natürlich mein Support, mein Netzwerk mit an die Hand, wo ich sage, das ist doch durchaus ausgeprägt, dass man auch gute Konditionen in viele andere Branchen noch reinbekommt, wo man auch da vielleicht Geld mit verdienen kann, was alles im Cross-Selling-Thema einhergeht. Und generell ist es das dann, glaube ich, auch die Expertise, die ich einfach dann durchaus mit euch an den Tag legen kann, dadurch, dass ich habe vorhin noch mal grob überflogen das Ganze. Ich habe im Dezember letztem Jahr bis April circa 200 bis 300 Bewerbungsgespräche geführt von Leuten, die wir über Leads eingesammelt haben, die Makler werden könnten oder wollen. Und das ist eine Schlagzahl, das schafft der ein oder andere Strucki im Leben nicht. Und vor
Nein,
allen Dingen
niemals,
davon
niemals.
locker die Hälfte in der Ausbildung.
Ja, vor allem musst du halt überlegen, auch bei diesen ganzen, auch bei diesen Schlagzeilen darf man nicht vergessen, dann sind da Kündigungsfristen dazwischen, dann sind ja die ganzen Wechselszenarien dazwischen, dann funkt auch mal der Vertrieb dazwischen. Also das ist ja das, womit wir täglich zu tun haben. Das ist dann vielleicht auch nochmal ich würde sagen, Teamaufbau auf einem komplett anderen Niveau, als wenn du einem Studenten sagst, hey, willst du lieber 450 Euro verdienen und Regale im Aldi einräumen oder einen Vertrag verkaufen?
Ja, das ist also, halt ein ganz anderes Level.
Das ist ein ganz anderes Level, genau. Also da kommen die Leute auch mit ganz, ganz anderen Problemen auf uns zu. Auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite steckt doch so ein krankes Potenzial dahinter. Also zum einen nicht nur unternehmerisch umsatztechnisch, weil man so viele Vertriebspartner gewinnen kann, sondern vielmehr auch, ich weiß nicht, ich habe regelmäßig Leute, die mir schreiben und sich dafür bedanken, dass diese Aufklärungsarbeit über den Podcast überhaupt stattfindet. Ich habe regelmäßig Leute, die jetzt seit 2, 3, 4 Monaten aus dem Strukturvertrieb draußen sind und sagen, hey, vielen Dank für diese Möglichkeit. Jetzt verdiene ich endlich genug Geld, dass ich mir mein Leben leisten kann. Weil vorher mit 2 Jobs nebenbei Strukturvertrieb 18 Stunden Arbeit am Tag und dann nicht mal genug Kohle haben, um die Freundin zum Essen einzuladen. Ne? So.
Absolut.
Ja, klar, sicherlich. Der ein oder andere, der jetzt schon seit 8, 9, 10 Jahren dabei ist, Branch Manager, Divi oder sonst irgendwas, die werden schon auch ihre 10, 15 Scheine im Monat wahrscheinlich verdienen. Ne?
Ja.
Aber mit welchem Aufwand und vor allem mit welchem Risiko auch? Ich finde, das Krasseste, was Strukturvertriebler nie berücksichtigen, ist, dass das komplette Team in der direkten Linie unten drunter morgen weg sein könnte.
Ich könnte gar nicht ruhig schlafen in der Situation. Also ich sehe das ja alltäglich, wie viele Strukturen irgendwie wechseln von höheren Leuten. Und das Witzige ist immer, wenn du die Führungskraft vielleicht selber kontaktierst oder irgendwann mal zufällig triffst, auch mal an der Bar, das passiert ja auch, die reden gar nicht mit dir. Wir sind dann wirklich so die Geächteten. Und wenn aber das Team auf einmal wechselt, werden diese Leute durchaus gesprächsfreudig, weil die einfach Angst haben. Und ich könnte gar nicht mehr ruhig schlafen, weil ich wüsste, dein Team ist morgen weg. Ich sehe es ja alltäglich.
Ja, also du musst was überlegen. Versetz dich mal in die Situation von so einem Branch Manager. Ja? Bist jetzt 12 Jahre dabei. Baust dir dein eigenes Unternehmen auf, dein Team. Leute kommen, Leute gehen, Fluktuation, Neueinstellungen. Machst Starter-Seminare, Trainee-Seminare, Ausbildung, Hüttenausbildung. Opferst dein Leben dahin für 12.000 Euro im Monat. Und dann wachst du eines Morgens auf. Und dann liegen 9 Kündigungen auf dem Tisch und 80% von deinem Team sind weg.
Ja, das habe ich selber über Umwege dann mitbekommen, wie das der Führungskraft dann ergehen muss. Beziehungsweise kann ich ja vielleicht was Spannendes aus dem Nähkästchen erzählen. Wenn mich eine Person anruft mit den wildesten Drohungen und Behauptungen, was 2, 3 Mal vorgekommen ist, meine übergeordnete Führungskraft, dass mir gedroht wird, auf die härteste Weise, dass mein Leben zerstört wird, dass mir mit Anwälten gedroht wird, mit der Begründung, mal schauen, wer mehr Geld für Anwälte hat, weil er meine Schulden kannte. Ja, da weiß ich erstmal, ich habe eine richtige Entscheidung getroffen und ich weiß, dass seine Existenz gerade irgendwie nicht nach oben läuft.
Ja, ich habe immer die Devise gehabt oder einfach festgestellt, egal ob im Strukturvertrieb oder nicht, aber wann immer jemand anfängt, auf rationale Fragen emotionale Antworten zu geben, da weißt du, da stinkt der Fisch am Kopf. Also da absolut, ist etwas ja. Absolut, irgendwas stimmt heute überhaupt nicht. Ne? Deswegen, ja, Leute, wenn ihr jetzt gerade im Strukturvertrieb seid und diese Podcast-Episode hört, stellt euch doch mal einfach ein paar Fragen, die für euer Leben sinnvoll sind. Simon, was wären so die Fragen, wenn du jetzt im Strukturvertrieb wärst, die du dir selbst stellen würdest, um zu überprüfen, ob das der richtige Weg für dich ist oder nicht?
Ich würde erstmal schauen, wo möchte ich hin? Also angenommen, man fängt das Spiel des Strukturvertriebs an. Wo soll das Spiel enden? Bei welchem Level? Bei welchem Endergebnis? Und dann überlege ich mir anhand des Ziels, was ich erreichen möchte, wie ich am schnellsten zu dem Ziel komme. Und wenn man jetzt halt einfach 2 Welten miteinander vergleicht, sei es jetzt in unserer Perspektive die Maklerschaft mit dem Strukturvertrieb, dann gibt es halt einfach den einen oder anderen Cheatcode in dem Spiel, was wir spielen, wo wir schneller am Ende sind. Das Ganze ist auch nicht moralisch verwerflich, was ich manchmal höre von irgendwelchen Leuten, sondern das ist einfach eine ganz normale unternehmerische Tätigkeit. Und ich glaube, das sollten sich viele Leute fragen. Und natürlich, das ist ja eh das Lächerlichste eigentlich, wir sind Unternehmer, machen uns selbstständig. Es hat den ganzen Tag mit Verträgen zu tun, was wir bei den Kunden machen. Und selber lese ich nicht bei den scheiß Vertriebspartnervertrag. Oh mein Gott, ich ärgere mich im Nachhinein so extrem.
Ja.
Und ich denke, das kennen viele, das Gefühl, dass sie den nie gelesen haben. Und wenn man den dann mal liest, ja, dann weißt du halt, was Sache ist. Du darfst halt fast gar nichts und dir gehört nichts.
Ja, also ich hab ihn auch nicht gelesen. Ich habe ihn, ich weiß noch ganz genau, ich habe ihn in einer Bar unterschrieben.
Stark.
Da hat meine übergeordnete Führungskraft zum damaligen Zeitpunkt Juniorberater, ja, fleißig rekrutiert, mir den VP-Vertrag mitgebracht und gesagt, hier, da und da muss man unterschreiben, dann geht's am Montag los. In einer Bar, während wir dort ja andere Dinge gemacht haben. So war das bei mir. Deswegen, also auch nochmal ein wertvoller Hinweis, egal wie lange ihr schon dabei seid, 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, packt mal den VP-Vertrag aus, lest ihn euch mal wirklich sorgfältig durch und prüft mal, ob das, was da drin steht, mit dem, was ihr für euer Leben vorgesehen habt, matcht. Weil es könnte sein, also ich habe eine ganz gute Chance, dass es das nicht tut. Vor allem, wenn es dann irgendwann mal darum geht, eigene Entscheidungen treffen zu können, weil man so weit ist. Also ich finde es alleine schon absurd, dass man in den meisten Strukturvertrieben, egal wie viel Einkommen man hat, einfach nie eine GmbH gründen darf, was einfach vertraglich verboten ist.
Also so, ich glaube einfach, dass die Leute nicht so weit denken, dass sie so viel Geld verdienen können, dass sich das lohnt.
Ja, aber dann sind ja die ganzen Versprechen von, wenn du nicht so viel Geld verdienst, dass sich das lohnt, dann sind die ganzen Versprechen aus dem Strukturvertrieb mit, keine Ahnung, du fängst jetzt im mittleren Management hier an und dann gehst du hoch und dann, ja, die Branche hat noch so viel Zukunft, dies, das, tralala, und dann kannst du so viel verdienen, dann ist das ja alles Fugari. Schall und Rauch, nichts wert.
Ja, da hast du gerade auf jeden Fall einen spannenden Punkt getroffen. Die ganze Branche ist ja mit Zukunft eigentlich erschienen, beziehungsweise weil wir so viele alte Kollegen im Markt haben. Wie viele Kundenstämme kauft denn dein aktueller Vertrieb und verteilt ihn an eure Vertriebspartner weiter? Also wenn ich heute gucke und ich ein bisschen was gerissen habe, dann kriege ich einfach große Kundenstämme zugeteilt. Oder wenn ich den Makler bei mir um die Ecke kenne, der irgendwie morgen in Rente geht, dann kann ich mit einem Anruf den Kundenstamm kaufen lassen und ich betreue den. Das wäre mit den früheren Möglichkeiten, so wie ich alle Vertriebe kenne bis heute, nicht möglich gewesen.
Vor allem auch nicht sinnvoll. Stell dir mal vor, du machst einen riesen Aufriss, um Maklerbestand zu kaufen und dann packst du ihn dir rein als SB Plus mit 16 Promille und die restlichen 30, die da drauf sind, oder die ganze BP oder was weiß ich nicht was, die geht dann einfach an den Vertrieb, obwohl die nichts dafür gemacht haben. Das ist auch so eine paradoxe Sache, die ich nicht verstehe. Strukturvertriebler kaufen sich Coachings im vierstelligen Bereich, nicht günstig, wo es keinen Zuschuss vom Strukturvertrieb gibt, sie durch diese Coachings mehr Erfolge haben als durch den Strukturvertrieb, aber der Strukturvertrieb trotzdem den größten Teil daran missverdient. Das ist
eine Sache. Keinen Sinn. Es ergibt einfach keinen Sinn. Nee.
Das ergibt für mich wirklich keinen Sinn. Also ich kenne inzwischen sehr, sehr viele, ich würde sagen fast alle Coaches im deutschen Markt. Und da sind auch sehr viele Strukturvertriebler mit dabei. Eine Frage, die ich denen immer stellen möchte, ist so, du zahlst doch gerade 100% des Coachings. Oder selbst wenn Strukturvertriebe mal irgendwie, was sie ja meistens nicht machen, aber selbst wenn sie mal Online-Marketing, Lead-Beratung und sonst irgendwas zulassen, dann bist du doch mit 100% des Werbebudgets selbst drin. Da kommt kein Zufluss von oben. Aber die Probe musst du trotzdem teilen.
Ja, es ergibt wirklich keinen Sinn. Also meine, die Sinnhaftigkeit erschließt sich mir nicht. Ich kenne auch so Vertriebe, die jetzt anfangen, mit Werbebudgets zu hantieren und die nach einem Monat wieder aufgehört haben, weil es nicht rechnet. Also,
was heißt, dass es nicht rechnet? Das rechnet sich schon, wenn man weiß, wie es geht. Das Problem ist, die Leute glauben, dass Leadberatung und Marketing da aufhört, wo ich im Facebook Werbeanzeigenmanager auf Absenden klicke.
So. Ja, bestimmt.
Da fängt das ganze Game erst an. Also wir haben über 3 Jahre gebraucht, um rauszufinden, wie man aus dem Lead richtig einen Kunden macht. Und ja, Leute, wichtiger Punkt, Lead-Beratung funktioniert. Lead-Beratung ist mega, mega, mega geil und hat auch richtig viel Potenzial, wenn man sie richtig macht. Wenn du deine Leads irgendwo aus irgendeinem Portal beziehst oder wenn du sie irgendjemandem Werbung schalten lässt, der gar keinen Plan von der Finanzdienstleistung hat, und dann am besten auch noch so klug bist und ohne Telefonskript anrufst und ohne automatische Terminvereinbarung, ohne Follow-up-E-Mails, ohne nichts und dich dann wunderst, warum von 10 Terminen nur 2 stattfinden, dann kannst du das klar sagen, dass das nicht funktioniert. Also es kommt immer darauf an, wie gut man es macht.
Definitiv die Erfahrung und auch, naja, ihr habt zusammen die ganze Branche, mit der wir uns hier umgeben oder all den Partnern, mit denen du auch arbeitest, wir haben ja 7-stellige Beträge in Facebook-Ads ausgegeben und da steckt natürlich zwangsweise durch euch Erfahrung hinter. Und naja, also du kannst dir jetzt, wenn du im Strukturvertrieb bist, auch für 7-stellige Beträge kaufen. Die Frage ist dann, ob du 7-stellige Beträge jetzt dafür übrig hast. Und das Wissen kann man sich halt viel einfacher holen und natürlich dann auch praktisch umsetzen.
Definitiv. Jetzt haben wir natürlich sehr viel darüber gesprochen, wie es früher war, wie es jetzt ist. Also, kurz gesagt, du bist jetzt 23 Jahre alt, machst ungefähr 23k im Monat und hast ein entspanntes Leben, sodass du dreimal im Jahr Urlaub machen kannst.
Ja,
Wie
das könnte ich sicherlich.
soll es weitergehen? Also, was ist dann dein Plan für die Zukunft?
Also mein Plan für die Zukunft ist es, ich denke, das werde ich auch natürlich hinkriegen, unter 30 hohe siebenstellige Beträge zu haben. Das ist natürlich das normale Ziel, was ich mir gesetzt habe, schon auch, wo ich kleiner war. Aber ansonsten möchte ich einfach immer noch weiter Leuten helfen, in die Maklerschaft auch zu wechseln. Ich denke, ich bin da auch sehr gut drin und vor allem ein Mann, der sein Wort hält. Das gibt es heutzutage leider auch nicht mehr allzu oft. Und wenn ich sage, das ist so oder wir machen das und du hast meine Unterstützung, dann hast du die Punkt. Und ich glaube, das biete ich natürlich sehr, sehr vielen Leuten an, die das auch sehr schätzen, zur Kenntnis nehmen. Du hast vorhin gesagt, auch, dass viele Partner auf dich zukommen. Das Gleiche darf ich auch wiedergeben, dass viele Partner auf mich zukommen. Schreiben mir Simon, Dankeschön. Ey, du hast mein Leben verändert. Und das Schöne ist, ich habe auch diese Screenshots vorher bei euch gesehen. Ich dachte, ja, komm, hast du dir selber deinem Kumpel geschrieben, wo ich das bei euch in irgendwie in Stories gesehen habe. Ich
Ja.
weiß mittlerweile, dass es halt wirklich so ist. Es ist halt manchmal einfach trotzdem zu schön fast klingt, um wahr zu sein, was man da irgendwie mitbekommt. Aber irgendwie funktioniert es ja anscheinend doch. Also ich bin das lebende Beispiel. Ich denke mir jeden Morgen, wenn ich aufstehe, was geht eigentlich ab, Alter? Du hast alles gerissen. Und ich feiere mich jeden Tag wieder aufs Neue, weil ich einfach Mehrwert gebe, Leuten helfe. Ich lebe meinen Traum, verdammt nochmal. Und was gibt es denn Schöneres, damit Geld zu verdienen?
Auf jeden Fall, es ist auch eine wilde Achterbahnfahrt, die du hinter dir hast. Mit 23 schon so viel erlebt zu haben, das ist auf jeden Fall eine starke Leistung. Da können sich einige, die seit 10, 15, 20 Jahren im Vertrieb sind, eine Scheibe von abschneiden. Und deshalb hier auch nochmal an alle, die hier gerade zuhören. Wenn du gerade im Strukturvertrieb bist, stell dir mal die Frage, bist du offen für eine neue Karrierechance? Wenn ja, dann solltest du vielleicht mal mit mir oder mit Simon darüber sprechen. Wir haben da nämlich potenziell ein sehr, sehr spannendes Angebot für dich. Simon, wenn du jetzt drei Punkte aussuchen dürftest, die du dem Simon vor 3 Jahren mitgeben könntest. Also jemand im Strukturvertrieb, der gerade versucht zu hustlen, der gerade versucht wirklich das Beste aus seinem Leben zu machen, aber die anderen Möglichkeiten vielleicht noch nicht kennt oder nicht wahrhaben möchte, dass es diese gibt. Welche drei Tipps wären das aus deiner Sicht, die du deinem früheren Ich gegeben hättest?
Ich weiß gar nicht, ob wir drei Tipps brauchen. Du hast davor gerade so schön gesagt, bist du offen für eine Karrierechance? Dazu habe ich jetzt ein Instagram-Reel hochgeladen, das kam auch sehr gut an, hat den einen oder anderen Strukturvertriebler ein bisschen geärgert. Und ich glaube, das ist die wichtigste Frage, die man sich stellen sollte. Bist du offen für eine Karrierechance? Warum, also das ist der Tipp, den ich jetzt mitgeben würde, warum bist du jetzt so ignorant, nachdem früher Leute verächtet worden sind, nachdem sie nicht offen für eine Karrierechance waren? Warum erlaubt man sich jetzt so eine Arroganz, dass man nicht wieder offen für eine Karrierechance ist? Glaubst du, dass der Heilige Gral auf der Straße liegt, weil dich mal einer zum Gym-Tasting eingeladen hat? Also ich glaube jetzt nicht. Und ich glaube, da müssten sich die Leute einfach ein bisschen umgucken. Das ist, die leben in ihrer Traumbubble. Wir verdienen so viel Geld, tragen Anzüge, naja, Kostüme, Shoutouts an meine Crypto-Bro. Und das ist halt einfach eine Shitshow aus meiner Sicht teilweise. Also wirklich, ich kann es beurteilen. Und das ist, glaube ich, der ein und alleinige Tipp. Guckt euch das an. Lest bitte euren Vertriebspartnervertrag. Wer fällt nur der zweite, den wir ergänzen können? Und Russland, sorry, ein dritter fällt mir gerade nicht ein.
Der dritte wäre einfach Fakten lesen, Fakten prüfen.
Ja.
Immer alles schwarz auf weiß geben lassen. Und selbst wenn irgendeine Führungskraft im Strukturvertrieb sagt, als Makler hast du 12 Jahre Stornohaftung, sie das schriftlich geben. Lass sie das schriftlich geben und unterschreiben. Bin gespannt, ob das passiert. Ne? Kennt ihr das? Kunde will eine BU stornieren und du sagst, hey, oder will keine BU abschließen. Kein Problem, wir machen es im Beratungsprotokoll, halten wir fest, dass du die einfach nicht haben möchtest. Ich halte fest, dass ich dich beraten habe und dass ich aus der Haftung raus bin. Ist es okay für dich? Plötzlich? Nee, doch nicht. Ja? Ihr werdet euch wundern, wie viele der Aussagen, die im Strukturvertrieb getätigt werden, euch nicht schriftlich gegeben werden. Ratet mal, warum.
Das ist ein sehr, sehr guter Call, Ruslan.
Ja, viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen. Simon, ich denke, das war eine sehr, sehr spannende Story, die du mit uns geteilt hast. Vielen Dank nochmal dafür. Zum Schluss nochmal für alle, die dich jetzt sympathisch fanden, die sich gerne mit dir vernetzen wollten, die gerne mit dir mal quatschen wollen. Wie schaut's da aus? Darf man dich mal irgendwie kontaktieren per Instagram, WhatsApp, E-Mail, ICQ, MSN? Was?
Sehr, sehr gerne darf mich kontaktieren, einfach bei Instagram Simon Schöffel zusammengeschrieben, Schöffel ohne E vielleicht noch ganz wichtig, da findet man mich. Meine Telefonnummer würde man finden, wenn man mich googelt. Ich freue mich auch einfach über Anrufe oder WhatsApp-Nachrichten. Wählt den unkompliziertesten Weg für euch und dann werden wir sicherlich einen Mehrwert für euch schaffen.
Dementsprechend, Leute, denkt nochmal drüber nach und fragt euch nochmal selbst wirklich ehrlich, bist du offen für eine Karrierechance? Das war's für heute. Wenn du diesen Podcast feierst, dann bewerte ihn mit 5 Sternen auf der Plattform, auf der du ihn gerade anhörst. Teile ihn mit deiner gesamten Struktur und erzähl deinen Führungskräften davon. Wenn du Fragen zum Thema Maklerschaft oder Strukturvertrieb hast oder wenn du aus dem Strukturvertrieb in die Maklerschaft wechseln möchtest, dann schreib mir einfach eine Mail an frage@maklerstatus.info und folge mir auf LinkedIn sowie Instagram. Dort findest du mich unter dem Namen russland.korzhuk.